Es lohnt sich, das Ende anzuschauen. Ich habe bei mir eine Reihe von Büchern über verschiedene berühmte Männer und Frauen, zum Beispiel Adolf Hitler oder Karl Marx oder Stalin oder C.G. Jung oder Sigmund Freud oder was immer. Und bei jedem dieser Bücher steht Leben, Werk, Wirkung. Und das Buch ist auch so eingeteilt. Ein Drittel über das Leben dieser Person, ein Drittel über das Werk dieser Person und ein Drittel über die Wirkung dieser Person. Die Wirkung ist das, was man am Ende sieht. Und es lohnt sich, das Ende anzuschauen. Weil da kann jemand kommen und große Worte machen, aber wenn du am Schluss schaust, was die Wirkung ist, dann bist du erschrocken, je nachdem. Dieser Wirkung, dem sagt man auch die Frucht. Was für eine Frucht hat das Leben? Und das ist das Thema der heutigen Bergpredigtserie, gute Früchte im Leben. Wir alle haben eine Wirkung. Wir alle haben etwas, was am Ende rauskommt, von dem, was wir reden, von dem, was wir denken, von dem, wie wir handeln, wie wir mit Menschen umgehen. All das hat Konsequenzen und hat am Schluss eine Frucht oder Früchte. Und wir wünschen uns, gute Früchte zu sehen. Und Jesus hat diesen Wunsch auch für uns. Er hat in seiner Bergpredigt ganz viele Themen angesprochen und er kommt jetzt langsam in die Landung. Heute ist die zweitletzte Predigt über diese ganze Bergpredigt-Serie. Und ich habe sie so beschrieben mit gute Früchte im Leben. Und wir möchten mit uns miteinander anschauen, was Jesus in Matthäus 7, 12 bis 20 über dieses Thema uns zu sagen hat. Zuerst bringt er eine Zusammenfassung von dem, was er über das Verhalten gesagt hat. Und dann bringt er eine Entscheidungsmöglichkeit, eine Entscheidungsbasis, wie wir ein Leben führen können, das gute Früchte trägt. Wir lesen aus Matthäus 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle oder zum Verderben ist breit und ihre Türe steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie an einem kranken Baum gesunde Früchte, wenn ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Wow, da ist viel drin, was uns Jesus hier mitgeben möchte. Beginnen wir mit diesen zwei Bäumen oder Arten von Bäumen, die unterschiedliche Früchte bringen und mit diesen zwei Wegen, die auch mit einem zwei Türen verknüpft sind. Gute Bäume bringen gute Frucht, schlechte Bäume, faule Bäume bringen faule Frucht. Und dabei ist die Frucht etwas ganz Besonderes. Die Frucht ist das, was am Schluss eines Wachstumsprozesses da ist. Also, die Frucht ist nicht, und das ist auch noch, die Frucht gehört dann nicht dem Baum selbst, sondern er muss sie noch loslassen, auf Aussuche. Dieser Apfelbaum hätte sicher wunderbar Freude gehabt an seinen schönen Äpfeln. Also, die behalte ich jetzt für immer und ewig. Aber sie sind dazu da, losgelassen zu werden, in die Erde zu fallen, dass die Erde durch diese Frucht neue Bäume hervorbringen kann. Früchte haben offenbar etwas damit zu tun, dass man sich vervielfältigt, dass die guten Dinge in uns auch für andere gut werden. So sehen gute Früchte an guten Bäumen aus. So sehen faule Bäume mit faulen Früchten aus. Wir wünschen uns gute Früchte, nicht wahr? Früchte im Leben. Freude ist so eine Frucht. Frieden, Zuversicht, Geduld. Alles, was mit gutem Leben zu tun hat. Jesus hat auch über diese zwei Wege gesprochen. Und er hat gesagt, es gibt einen breiten Weg, es gibt einen schmalen Weg. Und beide haben auch eine Art von Früchten. Habt ihr das gehört? Der eine Weg führt zum Leben, der andere zum Verderben. Das sind die Früchte der beiden Wege. Und so wie Jesus hier in der Bergpredigt sagt, Leute, ich möchte euch einladen, euch jetzt auf den Weg durch die enge Türe, zum engen Weg zu machen, weil das bringt das Leben. Genauso haben das immer wieder gute Redner, gute Propheten im Volk weitergegeben. Zum Beispiel Mose hat zum Volk Israel gesagt, ich lege euch jetzt zwei Wege vor. Ihr habt das gesehen. Es ist der Weg des Segens und es ist der Weg vom Fluch. Entscheidet euch. Der Josua, als er mit Israel das Land erobert hat, ganz am Schluss hat er sie zusammengenommen, das ganze Volk, hat ihnen nochmals erklärt, wie Gott ihnen dieses Land geschenkt hat. Ja, vorher noch, wie er sie erlöst hat. Und jetzt sagt er, ihr dürft entscheiden, welchem Gott wollt ihr dienen? Wollt ihr den Göttern von damals dienen oder den Göttern, die diese Leute hier in Kanaan hatten? Oder wollt ihr dem Gott dienen, der euch aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat, der euch durch die Wüste begleitet hat, der euch immer wieder zu essen und zu trinken gegeben hat, aber der Gott, der euch auch herausgefordert hat, wollt ihr dem dienen? Ihr dürft euch entscheiden. Josua sagt, ich aber und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und der Jeremia, der hat es auch so gesagt, ich habe noch einen Satz von Jeremia hier. So spricht der Herr, ihr müsst euch entscheiden, was ihr haben wollt, das Leben oder den Tod. Es gibt zwei Wege und keinen Mittelweg. Das will Jesus sagen. Und Jesus spricht eben auch von den zwei Türen. Er sagt, es gibt eine breite Tür, da kann man einfach durch mit allem, was man hat. Und es gibt auch schmale Türen, dort wird es eng. Dort kriegst du nicht das ganze Bagage, das ganze Gepäck vom Leben durch. Dort legst du ab vorher, dort lässt du los. Du kannst nicht deine ganze Schuld und Sünde dort durchnehmen. Du kannst nicht alle deine Wünsche und Träume dort durchnehmen. Es wird eng. Aber es ist der Weg, der zum Leben führt. Jesus spricht davon. Bring mir mal das auf den Boden, so als erster Teil von heute. Genau, das habe ich noch. Diese Tür ist eine Entscheidung, ein Übergang. Der Weg ist der Lebensstil, der daraus kommt. Bring mir das auf den Boden. Ist es uns bewusst, dass unsere Entscheidungen, die Türen, die wir wählen, einen Einfluss darauf hat, was für Früchte wir im Leben haben? Ist es uns bewusst, dass die Art, wie wir leben, unser Lifestyle, etwas mit der Frucht zum Leben oder mit der Frucht zum Verderben zu tun hat? Einfach, dass wir uns das mal bewusst waren. Es gibt diese zwei Wege, es gibt keinen Mittelweg. Bringen wir es noch mehr auf den Boden. Wenn wir hier sitzen heute und so Gottesdienst feiern, ist das Risiko groß, immer wieder zu sagen, das hier ist meine religiöse Seite. Ich weiß, dass niemand das will, aber es passiert immer wieder. Ja, hier geht es um Glauben und dann, wenn ich morgen im Alltag stehe, geht es wieder um das normale Leben. Und das funktioniert nicht bei Gott. Unser Leben ist eines. Ob wir jetzt heute hier sind und morgen im Alltag stehen, in der Küche, ob wir morgen dann vor dem Spiegel stehen und wieder diese Gedanken über uns selbst haben, diese positiven, schönen, wow, bin ich hübsch, oder diese negativen, üblen, ach, schon wieder, ach, ich werde älter, ich wurde älter. Das gehört zusammen. Der ganze Lebensstil ist gemeint. Also bringen wir das auf den Boden. Es gibt diese Trennung zwischen Glaube und normalem Leben nicht. So wie du lebst, glaubst du, und so wie du glaubst, lebst du. Also ist es wichtig heute, wenn wir hier zusammen sind und Gott feiern, diese Begegnung mit Gott feiern, und wir hören von Jesus, dass er sagt, geht hinein durch diese enge Tür, geht auf dem schmalen Weg, denn das bringt Leben, dass wir sagen, das ist eine Entscheidung fürs ganze Leben. Und das will ich. So wie wir zum Abendmahl gekommen sind, gesagt haben, Jesus, danke, dass du für uns Gerechtigkeit erwirkt hast. Das ist Wahnsinn. So können wir auch jetzt diesen Moment genießen. Ich möchte es wirklich als einen kurzen Moment gestalten, dass es in unsere Köpfe, in unsere Herzen hineingepflanzt bleibt. Es gibt diese beiden Türen und wir möchten uns von Gott führen lassen, den Weg zu wählen, der ins ewige Leben führt. Schaut mal, da gibt es einen Psalm von David. Und er sagt es so, ein Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist ein starkes Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Spürt ihr diese Sehnsucht von David in diesen Worten, dass er wirklich den Weg gehen will, das Leben führen will, das zum Leben, Früchte zum Leben bringt, gute Früchte bringt? Spürt ihr auch diese Bereitschaft, dass er nichts vor Gott verstecken möchte? Manchmal wollen wir etwas verstecken, vor uns selbst. Wir geben es uns nicht zu, aber er sagt, Gott, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Gott kennt unser Herz besser als wir selbst. Darum bitte ich dich, erkenne mein Herz, prüfe mich. Das ist so wie ein Prüfen von Metall im Schmelzen oder was, dass das Gute rauskommt und das Schlechte, die Schlacke geht weg. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Ja, sogar die Gedanken kann Gott lesen und wir beten hier in diesem Gebet. Erkenne meine Gedanken, mach sie mir selbst bewusst, dass ich checke, was da eigentlich abläuft bei mir. Mit den Gedanken können wir lenken. Wir bleiben noch einen Moment bei diesem Gebet. Bitte, nehmt euch das Gebet mal zu Herzen. Wir bleiben eine Minute einfach still mit diesem Gebet. Und ich lade euch ein, lest es für euch durch. Ich lese es jetzt noch einmal laut vor. Lest es für euch durch und wartet darauf, achtet darauf, seid aufmerksam, was Gott durch den Heiligen Geist jetzt gerade zu dir sagen möchte. Wenn die Gedanken weggehen, irgendwo, das kann sein, eine Minute Stille, auf einmal sind wir auf dem Pilatus oben oder was immer, vielleicht hat der Heilige Geist uns dorthin geführt. Prüfe, ist das eine Ablenkung, die eigentlich sogar zeigt, dass er mir meine Gedanken zeigt? Und wenn du merkst, nee, das ist es nicht, komm wieder zurück zu diesem Gebet, lies es für dich noch einmal durch. Halte dich selbst hin. Halte diese Minute aus, im Fokus auf diesen Gott, auf dieses Gebet. Lass dich nicht ablenken, es ist eine Chance. Der Vater im Himmel, der dein Herz kennt, der weiß, was du brauchst, sehnt sich danach, Menschen zu sehen, die einmal hinhören auf ihn. Machen wir das, eine Minute, fokussiert. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wie gut ist Jesus und wie liebevoll ist der Vater, der sagt, ich kenne dich, ich weiß, was du brauchst, bevor du mich bittest. Und der uns einladet und sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn sogar wir Eltern unseren Kindern gute Dinge geben, obwohl wir nicht einfach durch und durch gut sind, sondern sogar Sünder, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also bitte ihn weiter mit diesem Gebet, dass er dich auf dem guten Weg zum Leben führt. Er wird es gerne tun. Das ist die Bitte. Führe mich den Weg zum ewigen Leben. Weg ist Lifestyle. Weg ist Lebensstil. Lass uns jetzt noch einmal zurückgehen zu diesen zwei Wegen, zwei Türen, die Jesus vorgeschlagen hat. Warum? Um alles in der Welt ist es der enge Weg und der schmale, oder die enge Tür und der schmale Weg, der zum Leben führt. Warum durch die Enge hindurch ins Leben? Wenn ein Baby auf die Welt kommt, muss es durch die Enge des Gebärkanals hinaus, damit es leben kann. Wenn eine Pflanze, ein Samen in den Boden fällt, ist er bedrückt von der Erde und wird die Enge der Erde erleben, muss sich durchkämpfen, bis seine Blätter ans Licht kommen. Die Enge ist oft der Weg zum Leben. Wir meinen manchmal Freiheit, alles tun dürfen, was man will, das ist Leben. Aber Leute, da sagt Jesus, das ist Verderben. Die Türe ist eng, von der Jesus spricht. Und es ist die Tür zum Reich Gottes. Er sagt es in Lukas so. Die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Und eng, das ist unangenehm. Eng, das ist beengend. Eng ist beängstigend. Eng und Angst gehört irgendwie noch zusammen. Warum um alles in der Welt will Jesus, dass wir durch was Enges durchgehen? Eng bedeutet, man muss sich irgendwo durchzwängen. Man kriegt nicht alles durch, wie dieser Mann hier auf dem Bild. Das schaffst du nicht. Einmal hatte ich eine Predigt über diese Bibelstelle, Matthäus 7, 13 bis 14. Enge Tür, breite Tür, schmaler Weg, breiter Weg, Leben, Verderben. Und am Schluss nach der Predigt habe ich einen Mann angesprochen und gesagt, du sag mal, wie steht's eigentlich bei dir mit der Türe? Bist du da schon bei der engen Tür davor oder dahinter? Oder glaubst du eigentlich, hast du dein Leben Jesus anvertraut? Seine Antwort war, ich putsche überall an. Die Tür war ihm zu eng. Er hat es nicht geschafft, er hat es nicht gemacht, dass er sich dafür durchringen konnte. Jesus sagt es so, viele versuchen es, aber dadurch kommt man nicht einfach so. Der Weg ist auch eng. Kennt ihr den? Ja, ich eben nicht so. Wir haben keinen Fernsehen, aber ich weiß, das ist der Florian Silbereisen. Was man von ihm nicht so kennt, ist seine Familie. Und dann sein Bruder, 10 Jahre älter, der Franz Silbereisen, sagte von sich, ich war immer rastlos, immer auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Und er probierte es mit Sport. Er probierte es mit Bodybuilding. Er probierte es mit Motorradfahren, den Kick. Dann hat er sich auch spirituell interessiert. Ein Freund von ihm ist den Zeugen Jehovas beigetreten. Er hat sich damit auseinandergesetzt mit der Bibel oder der Version der Bibel, die die Zeugen Jehovas haben. Die haben ja eine eigene Übersetzung. Und irgendwann hat er erkannt, Jesus ist die Tür zum Leben. Er hat sein Leben Jesus anvertraut und das hat bei ihm eine Kehrtwende ausgelöst. Er ließ sich auch taufen aufgrund seines Glaubens. Und die Wende war dann auch in seinem Leben. Also er ging durch diese enge Tür, den Glauben an Jesus, und er ging auf einen Weg, den er geprüft hat, was ist jetzt richtig für mich? Und bei ihm sah das so aus, er hat den Fernseher rausgeworfen, er verscherbelte seine CD-Sammlung und seine Horrorromane und so weiter. Warum? Weil es ihm nichts mehr bedeutet, sagt er. Und nicht, weil er weltfremd geworden ist. Er ist einfach drangegangen, seine Prioritäten neu zu ordnen. Er hat Ordnung in sein Leben gebracht und hat sich überlegt, was passt jetzt zu dem Weg, den ich als meine Berufung erkenne? Er ist Evangelist geworden. Er ist jemand, der in Deutschland umherreist und Menschen einlädt, den Glauben von Jesus kennenzulernen. Er hat eine Familie, er hat Kinder, die sind nicht weltfremd, die haben auch ein Handy zu Hause. Natürlich, aber sie haben sich überlegt, was passt in diesen Weg hinein und was nicht. Und was für diesen Franz Silbereisen hineinpasst, muss für den Walti Vaas nicht passen. Das ist nicht immer genau, ob der Fernseher jetzt raus muss oder nicht. Also da gibt es keine Bibelstellen. Aber es ist gut, wenn wir uns alle überlegen, was gehört denn zu meinem schmalen Weg? Was gehört dazu? Was stört? Eine Denkhilfe ist, wenn wir uns überlegen, was bedeutet eigentlich eng? Und das erste eng, das ist, dass wir fokussiert sind, dass wir Prioritäten setzen. Wie es Jesus in Matthäus 7,12, also gerade vorher sagt, dort sagt er, geht so mit den anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Kennt ihr diesen Satz nicht auch als Sprichwort? Was du willst, dass man dir nicht tut? Genau. Das ist das Sprichwort. So steht es in den Apokryphen im Buch Tobit. Was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinen anderen zu. Ähnlich steht es in verschiedenen Weltreligionen. Wenn ihr die YouVersion-App anschaut und auf Veranstaltungen geht und den heutigen Gottesdienst dort auswählt, habt ihr einen Link drauf, der euch zu einer Übersicht von dieser goldenen Regel, so sagt man dem, in verschiedenen Religionen führt. Ihr könnt das dort vergleichen. Der Unterschied, ob man es so formuliert wie Jesus oder ob man sagt, was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinen anderen zu, ist doch schon noch interessant. Fällt euch ein Unterschied auf? Was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinen anderen zu. Oder geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Was ist der Unterschied? Es ist ein Unterschied. Genau. Jesus hat es positiv formuliert. Wenn du sagst, ich will nicht, dass du mir weh tust, also tue ich dir auch nicht weh, ist das eigentlich egoistischer Selbstschutz. Wenn ich aber sage, ich möchte gern von dir geliebt werden, darum liebe ich dich, dann ist es aktiv. Dann gehen wir aufeinander zu. Das ist ein Lebensstil, der nicht so auf Selbstschutz ist, sondern der ist offensiv. Da geht man hin. Das ist spürbarer und ansteckender Glaube. Also ich sehe da einen großen Unterschied. Die Haltung. Und ihr werdet es sehen, wenn ihr das vergleicht mit den verschiedenen Religionen. Praktisch nur bei Jesus ist diese positive Formulierung so stark. Das hat schon etwas zu sagen. Für uns als Gemeinde haben wir uns das ins Leitbild geschrieben. Wir möchten es so handhaben. Wir wollen bedingungslose Annahme. Wir wollen Wertschätzung und Interesse am anderen pflegen. Das ist aktiv. Wir interessieren uns füreinander. Das ist eng. Eng in dem Sinn, dass wir das im Sinn behalten und nicht ständig wieder überlegen, was sollten die anderen mir tun, dass mir es gut geht. Sondern es ist eng, dass wir sagen, ja, wir wollen einen spürbaren, ansteckenden Glauben haben, den die anderen spüren. Und sie sagen auch, wir gehen einander nicht aus dem Weg. Das ist eine negative Formulierung, aber vielleicht gehört das dann mehr zum, was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinen anderen zu. Das gehört zu unserem Gemeindeleitbild. Das wollen wir leben. Und ganz kurz zusammengefasst findet man es auch im Alten Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es eigentlich. Das ist die goldene Regel. So funktioniert das Zusammenleben, ob man glaubt oder nicht. So funktioniert es. Ja, das zweite Eng, es bedeutet mit Herausforderungen leben. Die Herausforderungen haben wir von Franz Silbereisen kennengelernt. Er hat Dinge losgelassen. Das ist manchmal seelsorgerlich ganz wichtig. Manchmal bedeutet die Herausforderung aber auch Widerstand. Das ist auch eng. Wenn du merkst, jetzt möchtest du ein Leben führen, wie es Gott gefällt, da haben nicht alle Leute Freude daran. Auch Jesus selbst hat das gesehen und in der Bergpredigt mit diesem Satz angefangen. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Das ist die Sicht von Jesus, Wahnsinn. Freut euch, wenn es eng wird. denn es gibt Leben am Schluss. Freut euch, wenn es eng wird. Also wenn du dich entscheidest, mit Jesus zu leben, diese enge Türe, diesen engen Weg, und das wollen wir ja, weil wir leben wollen, dann bedeutet es auch Einschränkung, dann bedeutet es Widerstand, das gehört dazu. Aber freut euch, weil im Himmel wartet eine Belohnung auf euch. Das dritte Eng, und das ist mir das Wichtigste, eng bedeutet verbunden mit Jesus, eng verbunden mit Jesus. Diese enge Tür, diese schmale Weg. Jesus hat so gesagt, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist exklusiv. Lebe in der Verbindung mit Jesus und du schmeckst gute Früchte. Nimm diese Herausforderungen an und du siehst gute Früchte. Sei bereit, Dinge loszulassen und behalte diesen Liebefokus und du erntest gute Früchte im Leben. Noch eine Warnung zum Schluss. Die faulen Bäume, die haben wir jetzt fast ein bisschen vergessen. Faule Bäume bringen schlechte Früchte. Jesus sagt es so, ich wiederhole. Eine Warnung vor Verführung. Das sind noch meine Worte. Lasst euch nicht abbringen vom Weg, der zum Leben führt. Das ist meine Zusammenfassung und jetzt kommt das Zitat. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. Falsche Propheten, Wölfe im Schafspelz, ups. Das können also Männer und Frauen sein. Denen merkt man nicht an, dass da etwas Falsches daherkommt. Vielleicht ist ihr Auftreten ganz freundlich und sanft, wie Schafe. Oder es ist mit großer Autorität, wie Propheten eben auftreten und sagen, Leute, ich komme im Namen Gottes. Hört mir zu, ich habe etwas zu sagen. Aber in ihrem Inneren, in ihrem Herzen ist etwas Gefährliches, etwas Reißerisches. Vielleicht werben sie sogar für die breite Tür, indem sie sagen, Gott ist voller Liebe und Gnade. Gott ist so gut. Er wird, egal wie du lebst, die Augen zudrücken und dir gnädig sein und wird dich in den Himmel lotsen. Es werden alle in den Himmel kommen. Das ist ein Lied, oder? Diese Allversöhnung, dieses Einladen, denken, Gott muss so gut sein. Schau mal, das ist Verführung. Weil so steht es nicht in der Bibel. Vielleicht sagen diese Leute auch, hey, komm in unsere Kirche und wenn du so lebst, wie ich das predige, wirst du sehr wohlhabend werden. Oh, das ist verlockend. Da möchte man doch mitmachen. So ein bisschen Gottesdienste feiern, schöne Kleider kriegen, wohlhabend sein. Auch das steht so nicht in der Bibel. Und alles ist sagenhaft mit Bibelzitaten unterlegt. Ihr könnt das in YouTube und Internet überall anschauen. Ihr werdet ganz viele solche Botschaften hören. Jesus sagt, ich warne euch, da sind Verführer dabei. Nicht alle, die als Prediger auftreten, die Bibel in der Hand halten, sagen euch die Wahrheit, sondern sie verkleiden die Wahrheit, nein, sie verkleiden ihre Lüge, ihr Falsches mit viel, viel Wahrheit, dass du es nicht merkst. Und Jesus warnt uns davor. Und er sagt, wie erkennt man das? Man erkennt es, indem man die ganze Bibel liest und überprüft, was die lehren. Das ist nicht der Tipp, den Jesus uns gibt. Man erkennt es daran, welche Wortwahl diese Leute treffen. Nein, das sagt er nicht. Sondern was sagt er? Ihr erkennt es, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An den Früchten. Das heißt, beobachte diese Leute, die solche Lehren vertreten. Und schau zu, und das braucht Geduld. Wo sieht man die Früchte? Man sieht es an ihrem eigenen Leben. Petrus' Brief heißt es, sie bringen sich selbst Verderben mit ihren Irrlehren. Man erkennt es auch bei denen, die ihnen nachfolgen. Man merkt, wie sich das Wesen, das Verhalten verändert und nicht zum Guten. Einige schotten sich ab, von anderen. Einige wirken so überheblich dann, dass du dir nur als kleine Maus vorkommst, weil du diese wunderbare Erkenntnis nicht teilst. Und man sieht es auch daran, wie sich diese Irrlehrer, diese falschen Propheten gegenüber der weltweiten Gemeinde verhalten. Viele sagen dann, wir haben die beste, die einzig richtige Gemeinde. Was alle anderen machen, das ist im besten Fall einfach dürftig, vielleicht auch falsch, aber wir haben es. Und dies, das ist eine Frucht, die ist nicht gut. Schaut mal, der Timotheus hat es irgendwo ausgedrückt, diesen Wolf im Schafspelz, seht ihr den? Der ist gut getarnt. Und der Timotheus sagt es so, jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unseren Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend. Denn jetzt kommt's. Ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streitereien und Wortgefechten, die zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen und in dauerhaftem Streit enden. Ich will damit aufhören jetzt mit diesen faulen Bäumen und diesen faulen Früchten. Ich will aber auch sagen, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo sich ein anerkannter biblischer Lehrer auseinandersetzt mit einer Bewegung, bei welcher Bewegung er auch einige falschen Lehren feststellt. Aber er geht nicht so damit um, dass er selbst jetzt auf das Podest steht und sagt, schaut mal, ich führe euch jetzt die falschen Propheten vor. Sondern er geht auf Augenhöhe mit all diesen Predigern und sagt, ich wertschätze dich als Bruder, ich glaube, du bist auch erlöst, wie ich. Wir haben in bestimmten Punkten nicht dieselbe Überzeugung. Ich zeige dir, warum ich glaube, dass du falsch liegst. Aber er macht das mit Wertschätzung und nicht mit Überheblichkeit. Und das ist mir wichtig, das hier auch zu sagen. Ihr könnt das Buch dann auch anschauen, wer das lesen oder anschauen möchte. Ich habe das heute nicht dabei, aber ihr könnt mich fragen. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Was ist das Fazit von dem allen? Das Fazit ist, Jesus will, dass wir gute Früchte im Leben bringen. Und deswegen warnt er uns davor, dass es auch faule Früchte gibt. Geht nicht auf solche morschen Bäume ein. Wir hatten zu Hause einen Kletterbaum, als ich ein Kind war. Wir haben das geliebt, dort hochzuklettern. Der hatte so Knollen und so, und das war super. Ich weiß nicht mehr, ob er gute und viele Früchte gebracht hat, wahrscheinlich schon. Aber ich weiß noch, dass einige Jahre später, als ich als Jugendlicher an diesem Baum vorbeigegangen bin, er einfach so, ohne Wind, ohne irgendetwas, hinter mir, 2 Meter hinter mir auf den Boden krachte. Und ich war schockiert und habe gesagt, mein Kletterbaum, der war ganz morsch innen drin, der war total nicht mehr stabil. Jesus sagt es, ich warne euch davor, dass ihr auf solche morschen Bäume klettert. Ich warne euch davor, dass ihr euch solchen anvertraut, die innerlich faul sind. Schaut auf ihre Früchte. Aber vielmehr ist das Anliegen von Jesus, dass wir durch diese enge Tür hineingehen, dass wir auf diesem schmalen Weg gehen, denn das bringt Leben. Dass wir lernen, dieses dreimal eng zu leben. Eng im Fokus. Ja, ich will den Nächsten lieben wie mich selbst. Eng auch im bereit sein, Dinge loszulassen und Widerstand in Kauf zu nehmen. Und eng darin, dass es um Jesus allein geht. Diese wunderbare Jesus Christus. Dass es um ihn allein geht, er im Zentrum. Das wünsche ich uns auch. Und lasst uns zum Schluss nochmal diesen Psalm 139, die Verse 23 und 24 lesen, betend lesen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen laut zu lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Noch einmal. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Psalm 139, 23 bis 24. Ich bete, Jesus, mit diesem Gebet haben wir uns an dich gewandt, dass du uns den Weg zum ewigen Leben führst. Du hast in der Bergpredigt herausfordernde Worte errichtet. Ich weiß es. Und ich schmecke es selbst. Wir sehen es an einem Beispiel wie Franz Silbereisen, wie er es kahl umsetzt. Hilf uns, den Weg zu finden, wie du es für uns hast. Hilf uns, dein Wort lieb zu gewinnen und dir zu gehorchen, weil du gehst voran. Du bist der Weg und nicht die Richtlinien. Du bist der Weg, Jesus. Du bist diese Türe. Schenk uns dieses Leben, diese Fülle im Leben. Ich bitte dich darum. Lass uns eine Gemeinde sein, die dir immer wieder begegnet, gemeinsam, aber Menschen auch als Früchte hervorbringt, die diesen spürbaren und ansteckenden Glauben im Alltag leben. Lass uns fruchtbar sein und nicht furchtbar. Lass uns ein Segen sein für ganz Luzern Süd und Kriens und Horb und von Malters bis Mecken und wohin überall. Lass uns ein Segen sein, Greppen habe ich vergessen. Lass uns ein Segen sein, damit Menschen das Leben von dir schmecken und schmecken können, wie freundlich du bist. Du gütiger Vater im Himmel, du willst noch viele deiner Kinder zu dir ziehen. Danke. Amen.